Der Schwerpunkt des aktuellen IC3W-Hefts heißt Unter der Hand informelle Ökonomie. Und da als allererstes mal die Frage, was ist das überhaupt, informelle Ökonomie?
Also informelle Ökonomie ist Arbeit, die nicht angemeldet ist, nicht offiziell registriert ist und die sozusagen unter der Hand passiert.
Ihr habt ja immer eine globale Perspektive. Die ersten beiden Fallbeispiele, die vorgestellt werden, oder eigentlich kann man sagen die ersten zweieinhalb, die spielen sozusagen noch in Europa, Spanien, Italien und Türkei. Und drehen sich eigentlich um weitgehend migrantische Arbeit, viel Erntearbeit. Mir ist aufgefallen, dass es da unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt. Gerade die beiden ersten zu Spanien und Italien sind fast schon konträr. Natürlich, die Arbeitssituation der informell Arbeitenden ist oft extrem schlecht. Aber doch eben treten starke Unterschiede zutage. In Bezug auf Andalusien vertritt der Anthropologe Felix Hoffmann, der Autor des Artikels, den Standpunkt, dass es sich eben bei dieser informellen Erntearbeit gerade nicht um Sklaverei handeln würde, wie oft behauptet. Und er sagt auch, dass informelle Arbeit trotz aller negativer Bedingungen unter der herrschenden kapitalistischen Produktionsweise einfach ihre notwendige Funktion habe und eben auch angesichts der existierenden Grenzen. Während dann in dem Interview zu der Erntearbeit in Süditalien der Erntearbeiter und Aktivist Ivan Sanier die Position vertritt, dass es sich um Sklaverei handelt. Er spricht von Sklaverei und er setzt sich auch ganz persönlich für reguläre Arbeitsverhältnisse ein. Clara, kannst du diese konträren Perspektiven ein bisschen erläutern, wie die begründet sind?
Ja, also ich denke, sie haben auf jeden Fall beide ihre Berechtigung. Der Unterschied in den beiden Fällen zwischen Spanien und Italien ist in dem Fall, eben wie in dem Artikel zu Spanien auch dargelegt wird, dass es da eine Perspektive gibt, und zwar auf Legalisierung. Das heißt, ein zentrales Zitat auch von den Leuten dort war eben, we don't work for money, we work for papers. Das heißt, sie sehen einen höheren Sinn darin und ertragen quasi diese schlechten Arbeitsbedingungen. Während das in Italien eben nicht der Fall ist, und da geht eben der selbst davon betroffene Mensch, auch dieser Aktivist, davon aus, dass man eben diese Bedingungen von Grund auf abschaffen muss. Und was aber in beiden Artikeln auch vorkommt, ist eben, dass der größere Rahmen immer schwieriger wird, weil der Preisdruck auf die Landwirtschaft einfach immer weiter wächst. Das heißt, die Gewinnspanne lässt gar nicht eigentlich grundsätzlich die Legalisierung und diese Arbeitsverhältnisse nicht wirklich zu. Und das sind eben zwei verschiedene Herangehensweisen. Der eine sieht es eher analytisch und sagt, okay, entweder geht der ganze Sektor dann kaputt, wenn es eben bessere Arbeitsbedingungen gibt. Und die andere Position sagt eben, es darf sie einfach per se nicht geben, weil die Bedingungen so schlecht sind.
Diese beiden Perspektiven, die ihre Berechtigung haben, die scheinen mir auch in fast allen oder vielleicht allen Artikeln auch sonst aufzuscheinen, die ganz verschiedene Länder in den Blick nehmen, wie Chile, Bolivien, Ghana, die Türkei und weitere. Informelle Arbeit scheint generell etwas Ambivalentes zu sein. Das fängt an bei der Frage, ist das überhaupt die Ausnahme von der Regel oder vielleicht eher die Regel, informelle Arbeit, je nach Land, ist informelle Ökonomie eben etwas nur Schlechtes oder bringt sie auch vielleicht sogar wichtige Vorteile für ganze Bevölkerungsgruppen? Findet sie völlig im Schatten statt oder greifen formeller, informeller Sektor ineinander und sind informell Arbeitende so komplett machtlos, wie es manchmal scheint? Könntet ihr zu diesen Fragen, ihr müsst sie jetzt nicht im Einzelnen beantworten, vielleicht ein paar Beispiele aus weiteren Artikeln beisteuern, die diese Ambivalenz noch ein bisschen beleuchten?
Ja, genau, da muss man zuerst dazu sagen, zu dieser Ambivalenz, dass die informelle Ökonomie ja kein Nischenthema ist, wie sich das erstmal anhört, sondern dass es ein immens großer Bereich der Arbeit ist, nämlich 61% der menschlichen Arbeit, die auf diesem Planeten veräußert wird, ist informelle Arbeit. Also die informelle Arbeit ist dominant, gerade im globalen Süden. Dort wird einfach sehr viel gearbeitet in der Form, dass diese Arbeit nicht verriegelt ist, dass sie nicht angemeldet ist, dass keine Sozialversicherung gibt und so weiter und so fort. Also wir haben es mit einem riesigen, mit dem größten Teil der menschlichen Arbeit überhaupt zu tun. Schon allein deshalb ist es klar, dass der Bereich so groß ist, dass man den nicht einfach definieren kann. Es gibt signifikante Unterschiede. Im globalen Süden, subsaharisches Afrika oder so, ist der Bereich über 80% macht er aus, während in Europa, wo wir jetzt gerade waren, liegt der zwischen 5% in Finnland und 15 und mehr Prozent in Italien. Deutschland ist in der Mitte so mit 10%. Ist auch nicht wenig, 10%, aber da gehört die ganze Schwarzarbeit und so dazu, die wir gehört haben. Und in Europa haben wir im Gegensatz zum globalen Süden das Phänomen, dass eigentlich migrantische Menschen und vor allem Flüchtlinge und Illegalisierte sozusagen einen sehr großen Teil der informellen Ökonomie abdecken müssen, weil sie eben in diese Informalität gezwungen werden, vor allem wenn sie kein Aufenthaltsrecht bekommen. Und da ist das Dilemma folgendes zum Beispiel, ne? Viele sind angewiesen auf die informellen Jobs, um zu überleben. Das ist auch im globalen Süden so. Aber mit der informellen Arbeit begeben sie sich in eine Sackgasse hinein, von Plackerei zum Niedriglohn. Und da ist keine Perspektive drin angelegt. Du musst jeden Tag einfach gucken, dass du den Lebensunterhalt schaffst. Und wenn du dann mal rausfällst aus dem System durch Krankheit oder durch Arbeitslosigkeit oder so, dann musst du schauen, wo du bleibst. Dann hast du keine Absicherung, dann fällst du in ein tiefes Loch rein. Deshalb wird schon lange nicht mehr der informelle Sektor schön gefärbt. Es ist für die Betroffenen Rechtlosigkeit. Nur ist das Dilemma manchmal dieses, dass die Rechtlosigkeit, wenn man nichts zu essen hat, einfach noch größer ist, als seine Haut für Niedriglohn ohne Absicherung zum Markte zu tragen.
Vielleicht noch ein Satz zur Ambivalenz. Ich glaube, die kommt einfach daher, dass dieser informelle Sektor einfach durch strukturelle Probleme entsteht. Das heißt, kurzfristig, wenn man einfach versucht, diesen informellen Sektor auszutrocknen, quasi trocken zu legen, dann gehen deswegen die strukturellen Probleme ja nicht weg. Das heißt, die Leute würden einfach darunter leiden, dass sie gar keine Möglichkeit mehr haben, sich was zu verdienen. Genau daher kommt die Ambivalenz.
Es zeigt sich auch darin, es gibt so einen Common Sense, die informelle Ökonomie ist zu bekämpfen und abzuschaffen. Und dafür gibt es auch viele gute Gründe. Und das geht aber auseinander an dem Punkt, dass viele Regierungen, wir haben da Artikelbeispiele aus Simbabwe, aus Ghana zum Beispiel, dass in vielen Regierungen die informell Arbeitenden anstatt der informellen Ökonomie bekämpft werden. Also dass die Straßenhändler schikaniert werden, dass einfache Arbeitende angeschwärzt werden, dass man dem Gemüsehändler seine Ware wegnimmt. So, das ist natürlich der komplett falsche Weg, die informelle Ökonomie zu bekämpfen und abzuschaffen. Wir plädieren dann folgend dem Einleitungsartikel zum Beispiel schon dafür, die Verhältnisse zu bekämpfen, die Menschen in die Rechtlosigkeit durch Arbeit stürzen. Das heißt, es geht natürlich darum, Verhältnisse zu erreichen, in denen die Arbeit die Menschen ernährt und absichert und das auf einer Basis größtmöglicher Freiwilligkeit.
Ja, wir kommen natürlich einfach nicht drum rum, den Kapitalismus abzuschaffen. Aber um das nochmal aufzugreifen, Vini, was du gesagt hast, dass dann eben statt der Verhältnisse oder die Menschen bekämpft werden, die informell arbeiten, das hat sich ja global eigentlich besonders zugespitzt unter den Bedingungen der Corona-Epidemie. Und da bringt ihr das Beispiel der chilenischen KinderarbeiterInnen. Und habt da eine Menge Stimmen gesammelt vorab mal. Wie habt ihr das überhaupt geschafft? Stimmen chilenischer Kinder, die im informellen Sektor arbeiten?
Also wir haben das Riesenglück, dass wir von der Kindernothilfe in Deutschland einen Aktivisten kennen, Jürgen Schüberlin, der dort sehr gut vernetzt ist und in Projekten mit Kindern arbeitet. Dort ist Kinderarbeit ein großes Thema. Also die haben viel mit SchülerInnen zu tun, die auch arbeiten müssen und die das zum Teil unter einen Hut bringen müssen und das schon seit Jahr und Tag. Die arbeiten zur Kinderarbeit und die sind ganz nah an der Basis dran. Die Kinder vertrauen denen, die arbeiten täglich zusammen. Und in der Corona-Pandemie hat sich die Situation für die Kinder und für die Familien und so extrem verschärft, weil Kinderarbeit ist nahezu deckungsgleich mit der informellen Ökonomie. Und die wurde im Lockdown in in vielen Ländern, so auch in Chile, sozusagen verboten. Das bedeutet aber für Leute, die auf das Geld angewiesen sind, dass sie in ein Loch fallen, und bei den Kindern, die da zu Wort kommen, die schildern ihre Lage, wie das ist, dass sie die Familie nicht mehr so unterstützen können einerseits, und andererseits, dass in ihren Schulen der Unterricht auch weggebrochen ist, dass sie zum Teil angewiesen sind auf Online-Unterricht, der aber wiederum nicht besonders gut funktioniert, und dann haben die Familien auch kein schickes Notebook, um das tatsächlich machen zu können. Und da haben wir über 10 Stimmen von Kindern, die also wirklich sehr eindrucksvoll sind, die einfach schildern, wie sie sich da durchschlagen oder auch nicht und was da klappt und was nicht klappt.
Zu den Versuchen der Abschaffung informeller Arbeit oder der Formalisierung der informellen Arbeit stellt Rita Schäfer in einem Artikel anhand von Beispielen aus mehreren Ländern dar, dass dann insbesondere Frauen von solchen Formalisierungsbestrebungen, die vielleicht gut gemeint sind, besonders hart getroffen werden. Inwiefern?
Sicherlich, das hört sich gut an und ist auch gut und richtig, die informelle Arbeit zu formalisieren, weil das könnte bedeuten, dass man plötzlich sozialversichert ist. Es bedeutet aber natürlich auch für, also viele in der informellen Ökonomie sind informell Selbstständige. Die müssen sich, wenn sie sich formalisieren, dann praktisch die Bürokratie bewältigen können. Die müssen eine Lizenz bekommen, die Geld kostet, und das sind alles Hürden. Das sind Hürden, die Leute nicht überwinden können, die zum Beispiel keine Ausbildung haben. Deshalb ist Formalisierung, obwohl erstrebenswert, auch eine Hürde, gerade für viele Frauen, die zum Beispiel eine Buchhaltung nicht auf die Reihe kriegen, obwohl sie gute Näherinnen sind. Und da hilft ihnen die Formalisierung dann nicht besonders weiter. Im Gegenteil, da muss einfach mehr passieren. Da hakt es oft. Also Formalisierung hört sich schön an, aber gleichzeitig ist, ich formuliere es manchmal böse, also wenn man Ausbeutung formalisiert, ist es immer noch nicht toll, sondern immer noch Ausbeutung. Und wenn Formalisierung Qualifikationen verlangt von Leuten, die nicht da sind, dann reicht das auch nicht. Und dafür gibt es viele Beispiele, die Rita Schäfer anhand von Indien, Thailand und Marokko kurz auch aufreißt.
Ein Aspekt ist auch noch, dass Frauen eben auch oft in privaten Haushalten zum Beispiel arbeiten, und da ist dann ein Nachteil der Formalisierung, dass sie dann eben im Zweifel auch in ausbeuterischen Verhältnissen gefangen sind, weil sie eben auch selbst nicht mehr so flexibel sind. Und das kommt in diesen Zusammenfassungen auch eben öfter raus, dass durch dieses Arbeiten im Privaten, ja, also das bekommt ja niemand mit, was dort passiert. Das heißt, die Leute wollen selber flexibel bleiben, um im Zweifel auch gehen zu können.
Um zum Schluss vielleicht nochmal eine positive Wendung zu nehmen. Clara, du hast vorhin gesagt, eben informelle Arbeit, wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse, stopft oft eigentlich Löcher, die von strukturellen Problemen gerissen werden, und die informelle Arbeit dann irgendwie abzuschaffen, löst halt eben noch lange nicht diese strukturellen Probleme. Was wären denn solche strukturellen Probleme deiner Ansicht nach, die stattdessen angegangen werden müssten?
Also gerade im Bezug auf diese Migrationsthemen und auch gerade auf die illegalisierte Arbeit in Europa geht es oft einfach um Strukturen, die mit Migration zusammenhängen. Das heißt, wer kann sich wie bewegen? Also beispielsweise die Leute kommen dann nach Südeuropa und das ist ein One-Way-Ticket. Also wenn man es geschafft hat, kann man nicht einfach wieder zurück. Das heißt, man ist darauf angewiesen, sich vor Ort auf irgendeine Art und Weise zu etablieren oder sich selber durchzubringen. Und da wären strukturelle Ansätze auf jeden Fall, die Bewegungsfreiheit zu garantieren, sodass Leute auch flexibel darauf reagieren können, wo es ihnen gut geht, wo sie Arbeit finden und wo eben auch nicht.
Man kann ja auch mehr noch nachlesen in der aktuellen IZ3W unter der Hand informelle Ökonomie. Nun besteht die nicht nur aus diesem Themenschwerpunkt, sondern es gibt viele weitere brennende Themen. Habt ihr vielleicht noch 1-2 weitere Lesetipps?
Wir haben gerade Wahlkampf und einen Artikel zur Entwicklungspolitik der AfD, weil die AfD hat ja viele lustige Programmpunkte, von denen sie wirklich keine Ahnung hat. Einer von denen heißt Entwicklungspolitik, und da schreibt Aram Ziai 2 Heftseiten über die geballte Inkompetenz der AfD, die Entwicklungspolitik im Grunde als Migrationsverhinderung begreift.
Also ich finde diesmal den Kultur- und Debatte-Teil toll, weil es eben einmal um eine Ausstellung geht, die auch hier kuratiert wurde, wo Fotografinnen aus Deutschland und aus afrikanischen Ländern eben kooperiert haben. Da ist auch ein Magazin entstanden, das kann man da ganz gut nachlesen, wie das entstanden ist. Und es gibt einen Artikel über das Afrika Film Festival in Köln, wo auch ganz viele verschiedene Ansätze irgendwie beleuchtet werden. Und es gibt noch ein Interview mit einem Aktivisten aus dem Libanon.